Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt, in Vickys Welt. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört. Schließt die Augen und lasst euch ein bisschen darauf ein, was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Vickys Welt. Wahnsinn, dass wir das schon so lange machen und dass ihr zuhört. Richtig cool. Wir reden heute über Sexsucht. Ich erzähle später, warum ich mir das Thema ausgesucht habe. Ich muss mal gucken, ich habe mir Stichpunkte gemacht, aber nicht so strukturiert wie sonst. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie lang die Folge wird. Kann sein, dass sie ein bisschen kürzer wird, kann sein, dass sie ein bisschen länger wird. Kann ich noch nicht so genau einschätzen. Aber wir versuchen halbwegs im Rahmen zu bleiben. So, vielleicht auch noch interessant, gerade aktuell, wo es um Corona geht, ja, vielfach eben die Kontaktvermeidung Ziel ist dieses Thema natürlich besonders relevant und wir werden im Laufe der Folge auch zu dem Punkt kommen, dass wir darüber reden, wie man sich selbst von dieser Sucht ein Stück weit heilen kann. So. Zunächst mal möchte ich aber für alle, die zuhören und sich da nicht sowas drunter vorstellen können, das mal so versuchen zu definieren. Das ist nicht die allgemeingültige Definition, sondern meine. Das bedeutet, bei anderen Leuten kann das anders aussehen. Ich versuche so ein bisschen so typische Sachen rauszugreifen, aber wie gesagt, das ist nicht allgemeingültig. Es ist übrigens nicht so, dass mir da dauernd irgendwie Leute wahnsinnig schlechte Kritiken schreiben oder so, aber ich finde es trotzdem wichtig, das immer wieder zu erwähnen, weil eben manche Leute tatsächlich so einfach gestrickt sind, dass sie alles als allgemeingültig verstehen. Und dagegen muss man anarbeiten und das geht am besten, indem man da auch immer wieder darauf hinweist. Okay, was bedeutet es konkret im Alltag, wenn man sexsüchtig ist? Also tatsächlich macht einen so gut wie alles irgendwie horny. Man denkt auch permanent an Sex oder sexuelle Handlungen. Es gibt so eine sehr krasse Fixierung da drauf. Häufig ist auch sehr, sehr häufige Masturbation eine Begleiterscheinung. Also quasi, man ist zu Hause und man hat noch 20 Minuten, bis man irgendwie los muss. Und anstatt sich irgendwie in den 20 Minuten noch einen Tee zu kochen und irgendwie entspannt auf die Couch zu setzen, macht man es sich selber. Und zwar teilweise 5, 6, 10 Mal am Tag, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Wodurch natürlich andere Dinge vernachlässigt werden. Ja? Also das kann zum Beispiel Ernährung sein, das kann die Ordnung zu Hause sein, das können soziale Kontakte sein, es kann Arbeit oder Bildung sein. Also alles Bereiche, die eigentlich wichtig für einen sind, geraten dann irgendwann zu kurz. Und es gibt aber auch eine ziemlich starke Fokussierung darauf, permanent Partner dafür zu finden. Das kann bedeuten, dass man sehr aktiv auf irgendwelchen Dating-Plattformen ist. Das kann bedeuten, dass man permanent feiern geht oder irgendwie rausgeht, um Leute kennenzulernen. Es kann aber auch bedeuten, dass man irgendwie 1, 2, 3 Partner hat, mit denen man dann quasi versucht, möglichst oft Sex zu haben. Aber es findet halt, wie gesagt, im Normalfall immer irgendwann eine Verschiebung von Prioritäten statt. Also daran kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. Jetzt könnte man ja im ersten Moment sagen, ja, mein Gott, Sex ist gesund und das ist ja auch was Schönes, ist ja ein schönes Erlebnis, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, eben doch. Also zum einen ist natürlich diese Verschiebung von Prioritäten gefährlich. Ja, also wenn eine Sache in meinem Leben zu viel Bedeutung bekommt, sodass andere wichtige Dinge, die mich eben auch glücklich machen, die ich brauche, dass die dann zu kurz geraten, das ist immer gefährlich. egal worum es jetzt genau geht. Und das ist übrigens auch klassisch ein Zeichen für Sucht. Ja? Also egal, ob es jetzt am Handy irgendein Spiel daddeln ist, ob es Alkohol ist oder eben Sex oder irgendwas anderes, daran kann man das, glaube ich, am ehesten noch erkennen. Und das ist immer ein gefährliches Zeichen, wo man auf jeden Fall darauf Acht geben sollte. Es hat aber noch andere negative Effekte. Ja? Egal, wie viel man bumst, es ist nie genug. Das heißt, man kann mit seinem Partner ein wirklich ausgefülltes Sexleben haben und 2-3 Stunden irgendwie im Schlafzimmer zubringen oder sonst wo. Und sobald man quasi sich körperlich so ein paar Minuten lang irgendwie erholt hat, hat man halt wieder dieses Bedürfnis nach, ja, einmal geht noch. Und wenn dieses eine Mal dann stattfindet, dann folgt darauf wieder 2-3 Minütchen Erholung oder vielleicht auch ein bisschen länger. Und danach wieder der Gedanke, einmal geht noch. Und das bedeutet für einen selber, dass Sex nie befriedigend ist. Weil dieses eine weitere Mal, was man immer und immer wieder will, irgendwann kommt es ja nicht mehr. Das heißt, man beendet quasi den Sex immer mit diesem Gefühl des Unbefriedigtseins, des einmal mehr wäre noch besser gewesen. Das ist für einen selber sehr belastend und führt einen immer weiter in diese Teufelsspirale. Es ist aber auch für Partner sehr belastend. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man als Partner den Partner befriedigen möchte, dann bedeutet natürlich dieses Verhalten, dass der Partner entweder bewusst oder unbewusst das auf jeden Fall aber wahrnimmt. Also wenn man quasi das wirklich offen kommuniziert und immer sagt, ja, einmal wäre noch gegangen, dann ist es ja richtig frontal quasi, ja, du hast es nicht geschafft, mich zu befriedigen. Aber selbst wenn man das nicht so offen kommuniziert und es sich vielleicht gar nicht so bewusst darüber im Klaren ist, merkt der Partner das im Normalfall trotzdem. Also sehr viel findet ja auch nonverbal statt beim Kommunizieren, gerade wenn es um Sex geht. Und ich glaube, dass jeder, der so ein bisschen empathisch ist, das auf jeden Fall merkt, früher oder später. Und gerade wenn man dann nicht darüber spricht, ist es natürlich auf die Dauer auch nicht gesund für die Beziehung. Ja, weil da Erwartungshaltungen eben permanent nicht erfüllt werden, was zu Frustration auf beiden Seiten führt am Ende. Also, das ist auf jeden Fall eine negative Folge. Wenn ihr nicht sicher seid, ob euch das betrifft, könnt ihr euch auch mal die Frage stellen, wenn ihr Zeit mit eurem Partner verbringt oder mit eurer Partnerin, was bevorzugt ihr? Sex oder Gespräche? Und wenn die Antwort immer Sex ist, dann solltet ihr euch Gedanken machen. Ja? Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn die Antwort öfter mal Sex ist, ja? Oder seltener. Völlig okay. Aber wenn die Antwort immer Sex ist, dann habt ihr definitiv ein Problem. So, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir ungefähr wissen, was Sexsucht eigentlich ist und wie man sie vor allen Dingen erkennt bei sich selbst. Und jetzt können wir anfangen, darüber zu reden, was man dagegen tun kann. Zunächst einmal ist es wichtig, sich erstens klarzumachen, dass es eine Krankheit ist. Also das nicht abzutun mit, ja, ich bin halt ein geiler Stecher oder oh, ich habe halt Bock auf Sex, sondern dass es tatsächlich eine Krankheit ist, genauso wie jede andere Sucht auch. Und zweitens zu erkennen, dass man damit absolut nicht alleine ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Folge aufzeichne. Es gibt sehr viele Menschen, die betroffen sind, sehr viele Menschen, die betroffen sind und es nicht wissen oder sich selber nicht eingestehen wollen. Und je offener man darüber spricht, je enttabuisierter man das Thema angeht, je mehr man damit in die Öffentlichkeit geht, umso mehr gibt man anderen Menschen, die auch betroffen sind, das Gefühl, hey, du bist nicht alleine. Ja? Und desto mehr können sich eben auch Informationen darüber verbreiten, was man tun kann. Weil man muss nicht zwangsläufig zum Therapeuten. Erstens gibt es eh nicht genügend Therapieplätze für alle psychisch erkrankten Menschen. Und eine Sucht ist in jedem Fall eine psychische Erkrankung. So, und zweitens finde ich es auch wichtig, dass man immer diesen Hilfe zur Selbsthilfe-Aspekt mitgibt, damit eben die Gesundheit nicht abhängig ist von der Therapie. Das bedeutet, in dem Moment, wo die Therapie beendet ist, geht meine Gesundheit wieder runter. Von daher versuche ich also hier ein bisschen Akzeptanz für sowas zu schaffen und ein bisschen Wissen zu verbreiten. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er betroffen ist, könnt ihr die Folge auch gerne weiterschicken. Und wenn ihr Fragen habt oder reden wollt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Genau, so, jetzt kommen wir zu den ersten Schritten. Ja? Also wie gesagt, macht euch klar, es ist eine Krankheit und macht euch klar, ihr seid nicht alleine. Geht auf Menschen zu, sucht euch Selbsthilfegruppen, redet mit vertrauten Leuten, vielleicht mit eurem Partner oder wenn ihr euch traut, macht es öffentlich, postet bei sozialen Netzwerken das und guckt, wie die Leute reagieren, guckt, was ihr für ein Feedback kriegt. Das ist der erste Schritt. So. Und dann sollte man sich so eine Phase der intensiven Selbstreflexion gönnen. Das bedeutet, für Süchte gibt es Ursachen. Ja? Eine Sucht ist ein Zwangsverhalten, was wir im Normalfall entwickeln, um ein nicht verarbeitetes Trauma aushaltbar zu machen, könnte man sagen. Ja? Jetzt mal so ganz vereinfacht ausgedrückt. Und ich bin großer Verfechter von Freuds Theorien. Freud war ein antisemitisches Arschloch, aber sehr clever. Ein cleveres antisemitisches Arschloch. Und er hat schon ziemlich viele Grundsteine auch gelegt für die moderne Psychotherapie und Psychoanalyse, glaube ich. Und Freuds Theorie besagt unter anderem, dass wir alle in einer krankhaften Form Beziehungsverhaltensmuster im Erwachsenenleben an den Tag legen, die wir in der Kindheit erlernt haben, aus destruktiven Beziehungen unserer Eltern zueinander und aus den Beziehungen zu unseren Eltern. Also so ganz billig ausgedrückt, wir wollen alle unseren Vater und unsere Mutter ficken, was natürlich jetzt nicht wortwörtlich zu nehmen ist, aber wir suchen uns, wenn wir nicht selbstreflektiert an die ganze Sache irgendwann herangehen, immer Partner, die unseren Eltern ähnlich sind und mit denen wir das ein oder andere destruktive Beziehungsverhaltensmuster dann weiterführen können, weil uns das Sicherheit gibt. So. Und das ist eben, ja, bei Sexsucht kann es zum Beispiel sein, dass der Vater oder die Mutter wenig Aufmerksamkeit, körperliche Zuwendung, Nähe oder Liebe gegeben hat. Und dass man das versucht zu kompensieren im Erwachsenenalter, indem man eben sehr viel Sex hat. Es können aber auch Missbrauchsfälle vorliegen. Und man versucht quasi mit permanenten neuen sexuellen Erfahrungen den Missbrauch zu überspielen, sozusagen. Die Gründe dafür sind wirklich sehr vielfältig. Es lohnt sich da wirklich in so einen intensiven, sehr ehrlichen, und der ist auch oft sehr schmerzhaft, Dialog zu gehen mit sich selbst. Vielleicht auch irgendwie Leute aus der Kindheit oder Jugend mal befragen, was habe ich damals für einen Eindruck auf dich gemacht, was glaubst du ist der Grund für mein Problem hier, und wahrscheinlich wird man da früher oder später, das ist auch ein längerer Prozess, den ich jetzt hier beschreibe und der geht nicht von heute auf morgen, aber man wird da wahrscheinlich früher oder später auf Dinge in seiner Vergangenheit stoßen, die eben tatsächlich ursächlich für das Suchtverhalten sind. Und wenn man da merkt, dass man an seine eigenen Grenzen stößt, also viele Leute, die zum Beispiel sexuellen Missbrauch erlebt haben, verdrängen das. Und wenn die dann mit sowas anfangen, steigen die irgendwann dahinter und dann übersteigt das die eigenen Fähigkeiten, sich selbst zu therapieren. In so einem Fall, bitte wendet euch an professionelle Stellen. Es gibt das Sorgentelefon, was rund um die Uhr kostenlos erreichbar ist. Und da könnt ihr immer anrufen und die können euch weitervermitteln. Ja? Scheut euch nicht davor, in dem Moment, wo ihr euch überfordert, richtig überfordert fühlt, Hilfe euch zu suchen. Und zwar proaktiv. Wartet nicht darauf, dass die Hilfe zu euch kommt. Ja? Aber von so schlimmen Fällen wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man das selber irgendwie schafft, so wie ich das auch geschafft habe. Dann beginnt die eigentliche Arbeit, nämlich das Erlernen von Selbstliebe. Ja? Diese Sucht ist ja eine Sucht, die sich vielfach auf andere Menschen überträgt. Das bedeutet, wir übergeben die Verantwortung für unser Wohlbefinden an eine andere Person. Also in unserem Falle jetzt hier, wir sagen, wir sind nur glücklich, wenn wir so viel wie möglich Sex bekommen und für Sex brauche ich einen Partner. Das bedeutet, ohne diesen Sex, also ergo ohne den Partner, kann ich kein glückliches Leben führen. Und das ist ein permanentes Rennen in einem Hamsterrad ohne Ziel und wo man eben nie diese Befriedigung erfährt, weil natürlich keine Person einem die ausreichende Menge Sex geben kann, weil die eben nie genug ist. So, dieser Prozess, dieses Selbstlieben, ist ein langer Prozess. Man muss tatsächlich wirklich intensiv auf jeder Ebene eine neue Fokussierung vornehmen. Das bedeutet, man muss anfangen, überall, bei allem, was man tut, sich permanent zu fragen, tue ich das wirklich für mich? Ein kleines Beispiel außerhalb des Sexlebens. Viele Leute räumen ihre Wohnung auf, wenn sie Besuch bekommen. Die eigentliche gesunde Einstellungsweise wäre, ich möchte in einer ordentlichen und sauberen Wohnung leben und deshalb räume ich meine Wohnung auf. Ja? Da sollte man in wirklich jedem Lebensbereich, also egal worum es geht, immer gucken, rasiere ich mir die Beine für meinen Partner oder mache ich das, weil ich das schön finde und weil ich das Gefühl mag, wenn er dann mit seiner Hand darüber streicht, rasiere ich mir die Pussy, weil die dann empfindlicher ist, ja, und ich beim Sex zum Beispiel mehr empfinde, oder mache ich das für meinen Partner? So, und da muss man an jedem Punkt immer wieder den eigenen Fokus neu justieren. Das heißt, bei allem, was ich tue, frage ich mich, mache ich das für mich oder für jemand anderen? Und wenn ich merke, ich mache das für jemand anderen, dann muss ich anfangen, mir in dem Bereich zu überlegen, was will ich denn eigentlich, losgelöst von den Erwartungshaltungen, die mein Partner an mich hat. Und wenn ich dann in einem Bereich an den Punkt komme, dass ich sage, ja, ich will das eigentlich selber aber auch, dann ist es perfekt. Dann muss ich aber weiterhin, während ich die Dinge tue, immer wieder sagen, will ich das immer noch? Und ist auch der Rahmen, der Zeitrahmen, den ich einräume für diese Sache, noch gerechtfertigt? Oder übertreibe ich es da und will das eigentlich weniger machen, aber glaube, dass mein Partner das von mir erwartet? Wenn ich merke, ich will das eigentlich gar nicht, muss ich damit aufhören. Und vor allen Dingen das mit meinem Partner auch besprechen. Und wenn der Partner anfängt zu sagen, ich müsse das weiter tun für ihn, dann ist es nicht der Richtige. Und da gibt es auch keine Diskussion. Kein Mensch auf der Welt sollte euch zu irgendetwas zwingen. Wenn jemand euch sagt, dass er euch liebt und dann im nächsten Satz sagt, aber ich erwarte von dir, dass du das und das tust oder nicht tust, dann ist das keine Liebe und ihr seid ohne diese Person besser dran. Ich weiß, das klingt hart und absolut, es ist aber leider die Wahrheit. Was heißt leider? Es ist die Wahrheit. Und ich halte nichts davon, bei Wahrheiten, nur weil es sich absolut anhört, Dinge aufzuweichen. Ja? Ihr könnt das mit eurem Partner besprechen und wenn ihr merkt, okay, es ist erstmal schwierig, könnt ihr ein paar Tage warten und es danach nochmal versuchen. Aber wenn ihr merkt, euer Partner ist dort nicht bereit, das zu akzeptieren, dass ihr euch wohler fühlt mit einer gewissen Sache, die ihr tut oder nicht tut, dann ist es nicht der Richtige. Punkt, Ende, aus. So, bisschen kurz. Ich musste kurz mal ein bisschen durchgreifen. Ihr kennt das ja bestimmt schon. Manche Dinge sind mir sehr wichtig und dann werde ich ein bisschen radikaler im Tonfall. Jetzt kommen wir mal wieder zurück. Ich kann euch direkt sagen, es gibt Rückfälle. Ja, es gibt immer wieder Rückfälle. Es dauert. Es ist nicht von heute auf morgen überwunden. Also, ich habe vor gut einem Jahr angefangen, quasi mich selber zu therapieren in jedem Lebensbereich. Ja, und das ist einer der Bereiche. Und es hat ein gutes Jahr gedauert, bis ich tatsächlich signifikant wirklich jetzt sagen kann, ich stehe heute an einem anderen Punkt als vor einem Jahr. Und es gab von Anfang an Entwicklungen, aber es gab, wie gesagt, große Rückschläge, die habe ich auch weiterhin mit einkalkuliert. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, da wird es wirklich deutlich besser. Und ihr dürft dann nicht so schnell die Disziplin aufgeben. Ihr müsst da konsequent sein. Ihr solltet aber vor allen Dingen euch auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Also diese Rückfälle und Tiefs, nehmt die von Anfang an als was Positives wahr, weil ihr daraus lernen könnt. Ja? Dann ist es einfacher, die anzunehmen und man hat die auch schneller überwunden und man zieht was Positives draus und die Entwicklung insgesamt wird dann verbessert dadurch. Ja? Und wie ich gerade schon angedeutet habe, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es funktioniert. Warum weiß ich das? Weil ich es ausprobiert habe und weil ich selber betroffen bin und weil ich es geschafft habe. Ja? Und jetzt kommen wir, jetzt haben wir noch 10 Minuten, bis die halbe Stunde voll ist. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich der Folge, wo es also wo ich ein bisschen aus meinem Privatleben plaudere. Ich erzähle euch jetzt von Hakan, den ich kennengelernt habe, Hakan aus Gelsenkirchen. Hakan ist anders als die Männer, die ich normalerweise kennenlerne. Und da zeigt sich eben auch, dass ich tatsächlich es auch geschafft habe, mich ein Stück weit von diesem Vaterkomplex zu therapieren. Früher war mein Beuteschema ein Mann, mit dem ich eben dieses destruktive Beziehungsverhaltensmuster ausleben konnte, was ich in meiner Kindheit gelernt habe. Habe ich auch schon ein paar Mal in den Podcast-Folgen, in den anderen drüber geredet. Emotionaler Inzest, ich glaube, ist Folge 5, ich weiß es aber nicht mehr genau. Da geht es speziell darum. Und er passt nicht in mein altes Beuteschema. Er passt in mein neues Beuteschema insoweit, als dass er Frauen, die sich für ihn aufgeben, die ihr Leben für ihn ändern, als unattraktiv empfindet. Genau das habe ich früher gemacht. Und Männer, die früher meinem Beuteschema entsprachen, haben das natürlich dankbar aufgegriffen, weil sie genau da reinpassten, ja, weil sie mit ihrem destruktiven Verhalten das ideal ergänzen konnten. Und er passt dann nicht rein. Jetzt könnte man sagen, wow, was für ein toller Mann. Man kann aber auch sagen, ja, was bin ich denn für eine tolle Frau, weil ich habe mich verändert, ich bin anders geworden durch dieses eine Jahr Selbsttherapie und deshalb habe ich mich für ihn interessiert und deshalb fühlt er sich auch von mir angezogen. Würde ich jetzt in meine alte Rolle zurückrutschen, also würde ich jetzt anfangen, mein Leben nach ihm auszurichten oder zu versuchen, es ihm immer recht zu machen, so wie ich das früher getan habe, dann würde er das als negativ empfinden und er würde mir da auch eine Reaktion zeigen. Das heißt, wenn ich es geschafft habe, dieses destruktive Beuteschema aufzulösen und ein neues aufzubauen und dann jemanden zu finden, der eben eine konstruktive Beziehung auch wünscht, dann kann diese Person mir bei meiner eigenen Therapie sogar helfen, nicht wieder in alte Verhaltensmuster hineinzurutschen. Wichtig an dem Punkt, ihr könnt eine gesunde Beziehung erst eingehen, wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr euch selbst am wichtigsten seid. Ich erzähle jetzt noch kurz, was mir vor ein paar Tagen passiert ist, als Hakan hier war, damit auch wirklich klar ist, dass ich das, was ich gerade so in der Theorie erzählt habe, auch wirklich erlebt habe. Also, normalerweise, wie gesagt, ist es immer so gewesen, wenn ich Sex hatte, egal wie lange, egal wie oft, war ganz am Ende jedes Mal der Gedanke, einmal geht noch. Es gab Männer, wo das weniger war, wenige tatsächlich, also gerade fällt mir einer ein. Und es gab Männer, wo das ganz extrem war. Und als Hakan hier war, hatten wir Sex. Und wenn ich das jetzt so in Relation setze, was die Dauer, die zeitliche Dauer angeht oder die Anzahl meiner Orgasmen, dann war das nicht wahnsinnig viel krasser. Ganz im Gegenteil. Da habe ich schon deutlich länger Sex gehabt und bin deutlich öfter gekommen. Ich war aber, nachdem wir das erste Mal quasi aufgehört haben, also beide gekommen sind, absolut befriedigt. Ich hatte überhaupt nicht dieses Gefühl von, ja, jetzt aber nochmal. Nicht, dass ich das nicht gewollt hätte oder, also es ist auch passiert, oder dass ich da irgendwie dem negativ gegenüber gestanden hätte, aber es war so eine Neutralität, würde ich sagen. Also es war nicht dieser Impuls von, ja, das war gut und jetzt weiter, sondern, hey, das war gut. Punkt. Ich war so total in diesem Moment einfach glücklich und befriedigt. Und es hat mich so überrascht, dass ich da entgegen meinem Naturell, ich tue mich nämlich sehr schwer, über meine eigenen Gefühle zu reden, entgegen meinem Naturell mit ihm darüber gesprochen habe und ihm das gesagt habe. Und natürlich ist das auf jeden Fall irgendwie, nimmt man das als Kompliment wahr, so als Mann, glaube ich. Aber seine erste Frage war, glaubst du zu wissen, woran das liegen könnte? Und da musste ich dann erstmal so ein paar Sekunden nachdenken. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich eben auf die Frage, was würdest du lieber machen mit deinem Partner oder mit dem Menschen, mit dem du gerade Zeit verbringst, reden oder Sex haben, dass ich da bei ihm nicht gewusst hätte, was ich sagen soll, weil ich beides wirklich, wirklich toll fände. Und ich glaube, das ist so, also das war für mich auf jeden Fall in dem Moment so ein Schlüsselmoment, zu erkennen, dass das was wirklich Gesundes ist. Also erstmal, dass ich das so empfunden habe, dann, dass ich darüber so reden konnte und aber auch diese Erkenntnis von, ich tue beides gerne mit der Person und ich habe nicht diese Fokussierung auf den Sex und kriege da nie genug. Und dann glaube ich auch, dass ich unbewusst immer gemerkt habe, dass die Männer, die ich mir ausgesucht habe, mir geistig, also intelligenzmäßig so und auch emotional überhaupt nicht gewachsen waren. Und dass ich deshalb mich so sehr auf den Sex fokussiert habe und unbewusst als Racheakt, könnte man sagen, auch für das Verhalten meines Vaters, irgendwie den Männern natürlich dadurch immer das Gefühl gegeben habe, du befriedigst mich nicht. Also reden will ich mit dir nicht, weil du bist nicht intelligent genug, also bumst mich. Aber selbst das schaffst du nicht so, dass ich am Ende befriedigt bin und nicht mehr will. Und damit bin ich, glaube ich, fertig. Also, ich will nicht sagen, dass es nicht nochmal Momente geben kann, wo ich zurückfalle, wo ich Rückschritte habe. Aber ich glaube, an diesen Punkt, wo ich das unbewusst so praktiziere, komme ich nie wieder in meinem Leben. Und das ist ein unfassbar gutes Gefühl, dass man selber verstanden hat, was man da eigentlich macht, dass es nicht gesund ist für einen selbst und auch nicht gesund ist für andere und dass man damit brechen kann, dass man da rauskommen kann. Das ist ein unheimlich gutes Gefühl für mich gewesen und deshalb möchte ich halt das mit euch teilen, weil ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die das kann, sondern ganz im Gegenteil, dass wir alle uns weiterentwickeln können, wenn wir Prozesse in unserer Psyche, in unserem Kopf und eben auch was unser Sexualverhalten angeht, wenn wir das besser verstehen können. Und damit sind wir am Ende der Folge. Ich habe mich ziemlich gut an den Zeitplan gehalten. Als letzter Punkt auf meinem Notizzettel steht ein Wort, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber damit muss ich wirklich schließen. Selbstliebe. Liebt euch selber, stellt euch selbst in den absoluten Mittelpunkt eurer Interessen. Es klingt egoistisch, es ist aber die richtige Entscheidung. Nur wenn ihr glücklich seid, wenn ihr das Leben führt, was ihr euch für euch selbst wünscht, dann seid ihr in der Lage, anderen Menschen zu helfen und dann seid ihr in der Lage, gesunde Beziehungen einzugehen. So, das war's. Ich danke euch fürs Zuhören, schickt die Folge gerne weiter, schickt mir gerne ein paar Euro, Infos folgen. passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet Abstand und habt euch trotzdem lieb. Bis die Tage. Ciao, ciao. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. _ Victory, wie der Sieg auf Englisch. _ Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Vickys Welt. Bis bald!